Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereihen Hände der Hoffnung, Vermächtnis der türkischen Völker und Highlights der türkischen Küche sowie türkische Musik.
Und nun die Nachrichten.
Spanien ist in der Verlängerung des WM-Finales mit einem 1:0 Erfolg gegen Argentinien zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister geworden. Den entscheidenden Treffer im Finale im MetLife Stadium erzielte Ferran Torres. Die Europameister dominierten die Partie über weite Strecken, taten sich gegen die Verteidigung der Titelverteidiger jedoch lange schwer, den entscheidenden Durchbruch zu erzielen. Argentiniens Torhüter Martinez bewahrte sein Team mit mehreren Paraden vor einem Rückstand. Eine Vorentscheidung fiel jedoch in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, als Mittelfeldspieler Enzo Fernandez nach einem rücksichtslosen Foul an Paul Cubarsí die gelb-rote Karte sah und Argentinien die Verlängerung in Unterzahl bestreiten musste. Türkei gratulierte Spanien zum Sieg im WM-Finale gegen Argentinien. Präsident Recep Tayyip Erdogan veröffentlichte über die Sozialmedien eine Botschaft und schrieb: Ich gratuliere der spanischen Nationalmannschaft, die bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 den Titel gewonnen hat, vom ganzen Herzen. Dem befreundeten spanischen Volk übermittle ich im Namen meines Landes und meines Volkes meine Grüße und meine Zuneigung.
Die Palästinenser im Gazastreifen haben mit voller Freude den Sieg Spaniens gefeiert, das im Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 Argentinien mit 1:0 besiegte und damit den Weltmeistertitel holte. Zahlreiche Palästinenser, die das Spiel aufgrund von Strom- und Internetausfällen nicht zu Hause verfolgen konnten, versammelten sich in Cafés sowie vor Großbildschirmen, die auf Straßen und Plätzen aufgestellt worden waren, um das Endspiel zu verfolgen. Die Bewohner von Gaza, die das Spiel zwischen Spanien und Argentinien mit Spannung verfolgten, feierten nach dem Schlusspfiff die Weltmeister Spaniens mit Applaus und Jubelrufen. Numan Abdullah wies darauf hin, dass Spanien das palästinensische Volk seit vielen Jahren unterstütze und erklärte, dass sie sich deshalb versammelt hätten, um Spanien im Finale anzufeuern. Abdullah betonte, dass das palästinensische Volk ein friedliebendes Volk sei. Die Botschaft, die sie vermitteln wollten, sei Frieden, Solidarität und Einheit mit den Völkern, die sie unterstützten. Auch Han Abdu Zerk erklärte, dass das WM-Finale den Bewohnern von Gaza trotz der anhaltenden Angriffe Israels, der Zerstörung und der schweren Lebensbedingungen zumindest für kurze Zeit motiviert habe. Abu Zerk erklärte, dass sie an der Seite der Länder und Personen stünden, die Gaza und Palästina unterstützten, und merkte an, dass die Unterstützung des spanischen Fußballers Yamal für Palästina von den Bewohnern Gazas mit der Anerkennung aufgenommen worden sei und deshalb viele Menschen im Finale Yamal und Spanien unterstützt hätten.
Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben den Flughafen Aqaba in Jordanien mit einer Serie schwerer ballistischer Raketen angegriffen. Wie die Revolutionsgarden mitteilten, seien dabei auf dem Flughafen stationierte US-Transportflugzeuge vom Typ C-17 sowie Seeaufklärungsflugzeuge des Typs P-8 ins Visier genommen worden. Mehrere Maschinen seien dabei schwer beschädigt worden, hieß es. In einer Erklärung, die vom iranischen Staatsrundfunk IRIB verbreitet wurde, erklärten die Revolutionsgarden zudem, 20 Hangars mit US-Streitkräften auf dem Luftwaffenstützpunkt Muwaffak Salti zerstört zu haben. Die Angaben des Iran konnten bislang nicht unabhängig überprüft werden.
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die jüngsten Militärschläge gegen den Iran würden im Gedenken an die in den vergangenen Tagen getöteten US-Soldaten durchgeführt. Auf dem Rückflug von Washington nach Nach Washington, nach dem Finale der Fußball-WM, sagte Trump vor Journalisten, die USA würden Iran heute Nacht erneut angreifen, um der gefallenen amerikanischen Soldaten zu gedenken. Zugleich erklärte er, die US-Streitkräfte hätten Iran in der Nacht einen schweren Schlag versetzt. Das US-Zentralkommando CENTCOM teilte unterdessen am Sonntag mit, dass um 19 Uhr Ortszeit eine neue Welle von Angriffen auf Iran begonnen haben. Es handelt sich demnach um die 9. aufeinanderfolgende Nacht mit militärischen Operationen.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Bei einem Angriff israelischer Siedler auf das Dorf Deir Jarir nahe Ramallah im besetzten Westjordanland sind nach Angaben palästinensischer Behörden am späten Sonntagabend 2 Palästinenser getötet und ein weiterer verletzt worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium identifizierte die Todesopfer als den 53-jährigen Avda Abdul Rahim Avda Farakna und den 26-jährigen Ahmed Adel Rashid Abu Muk. Beide seien durch Schüsse israelischer Angreifer ums Leben gekommen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 haben die israelische Armee und die israelische Siedler ihre Einsätze und Angriffe im besetzten Westjordanland deutlich ausgeweitet. Nach offiziellen palästinensischen Angaben wurden dabei mindestens 1.181 Palästinenser getötet, rund 13.000 weitere verletzt und nahezu 24.000 Menschen festgenommen.
Vor der Küste des südamerikanischen Landes Guyana ist eine Fähre mit 133 Menschen an Bord gesunken. Nach Angaben der Behörden konnten bislang 67 Personen, darunter 15 Kinder, gerettet werden. Die Fähre MV Barima war am Samstagnachmittag von der Hauptstadt Georgetown in Richtung Port Katuma ausgelaufen. An Bord befanden sich 116 Passagiere sowie 17 Besatzungsmitglieder. Port Katuma liegt im ölreichen Essequibo im Landesinneren. Die Fähre folgt auf ihrer Route zunächst der Atlantikküste, bevor sie flussaufwärts in die Dschungelregion weiterfährt. Die Unglücksursache ist bisher nicht bekannt.
In Venezuela ist die Zahl der Todesopfer durch die Erdbeben auf 5.208 gestiegen. Der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodriguez, äußerte sich auf seinem Social-Media-Account zu den Erdbeben. Rodriguez gab bekannt, dass die Zahl der Todesopfer um 89 auf 5.208 gestiegen sei und die Zahl der Verletzten 16.740 betrage. Laut Rodriguez befinden sich 23.820 Menschen in 107 Notunterkünften und bisher seien 128.324 Familien mit Hilfsgütern versorgt worden. Wie die nationale Presse berichtet, wurden seit den Erdbeben am 24. Juli in der Region insgesamt 1.388 Nachbeben registriert. Das venezolanische Umweltministerium berichtete über Fortschritte bei Wiederaufbauplänen der zur Sanierung und zum Wiederaufbau der Küsten von La Guaira, der am stärksten von den Erdbeben betroffenen Stadt, ins Leben gerufen wurde. In einer Erklärung auf dem offiziellen Instagram-Account des Ministeriums hieß es, dass einheimische Pflanzenarten angepflanzt würden, um das ökologische Gleichgewicht der Küste wiederherzustellen und das Ökosystem zu regenerieren. Umweltminister Nelson Rodriguez erklärte gegenüber der Presse, dass nach den Erdbeben in der Region 2.106.000 Tonnen Schutt entstanden seien. Diese Zahl basiere auf Prognosemodellen, die im Rahmen einer gemeinsamen Studie der venezolanischen Regierung und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen UNDP erstellt wurden. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte ereigneten sich am 24. Juni in Venezuela im Abstand von 39 Sekunden 2 Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5. Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen bezifferte die Kosten der durch die Erdbeben direkt verursachten Sachschäden in einer Erklärung vom 26. Juni auf 6,7 Milliarden US-Dollar.
Peru ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Örtliche Behörden gehen aktuell von mindestens 6 Todesopfern aus. Die Zahl der Vermissten ist noch unbekannt. Hunderte Menschen wurden obdachlos. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke des Erdbebens, dessen Epizentrum 2 Kilometer südwestlich der peruanischen Stadt Sijia lag, mit 5,5 an. Das Erdbeben habe sich in einer Tiefe von 10 Kilometern ereignet. In Junin kam es zu Schäden an der Infrastruktur einer Gesundheitseinrichtung und auch im Regionalkrankenhaus für Geburtshilfe und Kinderheilkunde in El Karam wurden Schäden festgestellt. Es wurde berichtet, dass in der Kinderintensivstation des Krankenhauses Risse entstanden sind. Der nationale Notfalleinsatzstab teilte mit, dass es nach dem Erdbeben in vielen betroffenen Bezirken zu Stromausfällen gekommen sei. Das Erdbeben war neben der Hauptstadt Lima auch in der Stadt Huancayo zu spüren. Zahlreiche peruanische Bürger berichteten in den sozialen Medien, sie hätten ein heftiges Beben gespürt und es wurde angegeben, dass einige Personen vorsorglich aus ihren Häusern und Gebäuden evakuiert wurden. Im Bezirk Chongas Bayo seien Häuser, Gesundheitseinrichtungen, Stromleitungen und die touristische Infrastruktur durch das Erdbeben beschädigt worden. Der stellvertretende peruanische Gesundheitsminister Henry Rebaza erklärte gegenüber dem Fernsehsender Channel N, dass 26 der 32 Verletzten nach ihrer Behandlung entlassen worden seien, während 6 Personen weiterhin unter ärztlicher Beobachtung im Krankenhaus blieben. Bei dem Erdbeben der Stärke 5,5 in der peruanischen Stadt Sijia kamen nach ersten Angaben 1 Person ums Leben, 10 weitere wurden verletzt.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit türkischer Popmusik, gesungen von Tan Taşçı.
Ben aldandım. istemekse yara verebilmeli, denemekse seve seve gelmeli, ne demekse aşka dair görmeli, sonuna geldi. Yok başka hayalim, aynı ben değilim. Sen gittin giderim, yaşamaktan başka sana ne derdim? Hepsi birer deneyim, zaten ben aldandım.
Der Hoffnung.
Imaretz, die Tafel für alle. Was macht eine Stadt lebenswert? Sind es ihre Festungen aus Stein oder ihre Minarette, die in den Himmel ragen? In der alten Stadtarchitektur Anatoliens repräsentierte die Existenz eines Bauwerks das Gewissen dieser Stadt. Solange aus dem Schornstein dieses Gebäudes Rauch aufstieg, ging in dieser Stadt niemand hungrig ins Bett. Solange diese Tür offen stand, strandete kein Reisender auf dem Weg. Heute sprechen wir über das gewaltigste Tafelwunder der Menschheitsgeschichte. Über jene Festungen der Barmherzigkeit, in denen niemand gefragt wurde, wer bist du, in denen jeder Rang an der Tür abgegeben wurde und in denen es genügte, einfach nur ein Mensch zu sein, die Imaretz. Wir werden nicht nur eine Küche entdecken, sondern einen Gesellschaftsvertrag, der sich mit dem Duft von Brot verbindet. Wenn Sie bereit sind, nehmen Sie Platz an dieser großen Tafel einer dampfenden Zivilisation, die umso satter wird, je mehr sie teilt. Das Wort Imaret leitet sich von der Wortwurzel Imaret Mek ab, was so viel bedeutet wie aufbauen oder lebenswert machen. Diese Namensgebung ist kein Zufall. Nach altem Glauben bedeutete der Aufbau eines Ortes nicht bloß, dort Gebäude zu errichten. Es bedeutete, den Ort lebenswert, belebt und satt zu machen. Es verlangte, dass all die Mägen der Menschen voll und die Herzen voller Leichtigkeit waren. Im osmanischen Stadtgefüge befanden sich die Imarets meist im Herzen einer Külliye, eines riesigen sozialen Komplexes. Die Moschee repräsentierte die Seele, die Medresse den Verstand und das Imaret den Körper. Die Stadt atmete durch den Segen, der sich aus diesen großen Küchen verbreitete. In jedem Winkel des Osmanischen Reiches, von Edirne bis Jerusalem, von Bursa bis Sarajevo, gab es tausende von Imarets. Diese Küchen waren weit mehr als bloße Wohltätigkeitseinrichtungen, sie bildeten das soziale Sicherungssystem des Staates. Jeden Morgen noch vor dem Morgengrauen begannen die riesigen Kessel zu kochen. Die dampfenden Suppen brachten den Armen, den Studenten und den Reisenden der Stadt neue Hoffnung. Doch wie funktionierte diese gewaltige Getriebe? Wer bezahlte für das Essen von Tausenden von Menschen? Die Antwort lag in jenem ewigen System verborgen, der Stiftung, also Wakf. Dieses System war so ein riesiges Räderwerk, das das Salz für die Suppe des Imarets aus einem kilometerweit entfernten Stiftungssee stammte, das Holz aus einem Stiftungswald und der Reis von einem fernen Stiftungsbauernhof. Natur und Mensch arbeiteten wie eine unsichtbare Hand zusammen, um die Tafel eines anderen zu decken. Es war ein grandioser Kreislauf, in dem sich das Gute selbst näherte und Eigentum in Dienst am Nächsten verwandelt wurde. Das beeindruckende Merkmal des Emirats ist das Prinzip der Gleichheit an der Tafel. Jeder Gast, der durch die Tür trat, wurde als Gast Gottes empfangen. Auf der einen Seite ein Madrasa-Student, der nach Westen strebte, auf der anderen Seite ein armer Mensch von der Straße, auf der einen Seite ein erschöpfter Karawanenbesitzer aus Fremdenland, auf der anderen Seite ein Derwisch, der kein Zuhause hatte. Sie alle löffelten die Speisen, die aus demselben Kessel stammte. Die Menüaufzeichnungen in den Stiftungsurkunden, kurz Vakfir, sind die Dokumente dieser Achtsamkeit. In dem riesigen Emirat in Istanbul, beispielsweise das Sultan Mehmet der Eroberer in seinem alten Namen errichtete, gab es morgens stets Linsen oder Reissuppe und abends Weizenkutsche. Freitagnächte verwandelten sich ein Festmahl, Lammfleisch, Reis und mit Honig gesüßtes Serde, also Reispudding mit Safran, kamen auf die Tische. Doch die Hauptsache war hierbei nicht nur den Magen zu füllen, sondern die Seele nicht zu kränken. Das Emirat ist der Name einer Eleganz, die wie ein Schutzschild für die Würde des Menschen wirkt, während sie den Hunger stillt. Die prachtvollsten Emirats erhoben sich zweifellos innerhalb der Küljes. Stellen Sie sich das Süleymani-Emirat vor. Ein gigantisches Bauwerk, in dem täglich mehr als 1000 Menschen satt wurden und in dem selbst ein einziger Tag, an dem die riesigen Schornsteine nicht rauchten, als Zeichen des Weltuntergangs galt. Oder das Nilüfer Hatun Emirat in Bursa. Diese Tafel, die durch die Fürsorge einer Frau ins Leben gerufen wurde, diente Jahrhunderte hindurch als Zufluchtsort für Reisende und Fremde. Wenn wir die Seiten der Geschichte umblättern, sehen wir, dass diese Küchen nicht bloß Essensausgabestellen waren, sondern Denkmäler der Gastfreundschaft. Denken Sie an das Hasike Sultan Emirat in Jerusalem. Dieses gewaltige Bauwerk, das von Hürrem Sultan, der Gemahlin von Sultan Süleyman dem Prächtigen, errichtet wurde, verteilte nicht nur Essen, es kam auch für das Futter der Pferde der ankommenden Reisenden auf und besorgte die Medikamente für erkrankte Gäste. In diesen Emirats wurden täglich Tausende von Menschen satt. Und dies geschah mit einer solchen Ordnung, dass in der Speisekammer des Emirats sogar immer Vorbereitungen für außersaisonale Bedürfnisse getroffen waren. Das Emirat war der sichere Hafen einer Stadt. Wenn dort Rauch aufstieg, glaubte man an die Existenz von Gerechtigkeit in dieser Stadt. Das Salz in der Suppe eines Emirats kam vielleicht aus einem Stiftungssee in Konya, das Holz darin aus einem Stiftungswald in Bolu. Die gesamte Geografie arbeitete wie eine verborgene Hand, die mobilisiert wurde, um einander zu ernähren. Diese riesigen Kessel, deren Schornsteine jahrhundertelang rauchten, begannen in den Zeiten, in denen das Reich ins Wanken geriet, langsam abzukühlen. Doch dieser Geist des Tafeldeckens wurde niemals aus der Genetik dieser Erde getilgt. An dieser Stelle der Emirats traten im Laufe der Zeit moderne Volksküchen, Gemeindeküchen, Ramadanzelte und die bis heute fortbestehende Tradition des Brot am Haken, also Askıda Ekmek. Die Form hat sich verändert, die Gebäude wurden moderner, doch die fundamentale Philosophie blieb bestehen. Wer satt ins Bett geht, während sein Nachbar hungert, gehört nicht zu uns. Die greifbarsten Erben der Emirats sind heute die modernen Volksküchen, die von Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen betrieben werden. Das Essen wird nicht mehr nur in einem Gebäude ausgegeben, mit mobilen Verpflegungsfahrzeugen gelangt es bis vor die Türen von Universitäten, Krankenhäusern und kalten Winternächten direkt zu den Menschen, die auf der Straße arbeiten müssen. Das berühmte Prinzip des Emirats, niemanden abzuweisen, lebt immer noch. Jene Eleganz, die Fatih in seiner Stiftungsurkunde testamentarisch verfügte, dass die Speisen in geschlossenen Gefäßen und heimisch transportiert werden sollen, erwacht heute in den warmen Essenspaketen, die nach Hause geliefert werden, und in anonymen Hilfsgarten zu neuem Leben. Die Emirats haben uns Folgendes gelehrt. Wenn wir teilen, werden wir satt. Wenn wir uns spalten, gehen wir unter. Die heutigen modernen Volksküchen, die riesigen Iftar-Tafeln für Tausende von Menschen im Monat Ramadan und jene helfenden Hände, die studentische Wohngemeinschaften erreichen, sie alle sind der letzte Rauch, der aus jenen alten Emirats-Schornsteinen aufsteigt. An diesen Tafeln wurden nicht nur Mägen gefüllt, sondern auch die Menschlichkeit genährt. Jeder geteilte Bissen ist ein Stich, der in das Leben eines anderen gesetzt wird. Und dieser Stich ist das stärkste Band, das eine Gesellschaft zusammenhält. Emirats sind das Erbe der Vergangenheit, das Gewissen der Gegenwart und die Hoffnung von morgen. Jeder geteilte Bissen wird weiterhin nicht nur einen Magen nähren, sondern auch jenes unsichtbare heilige Band, das eine Gesellschaft sammelt. Die Imarets, die eine Tafel für jedermann waren, haben uns die Küche der Barmherzigkeit hinterlassen. Jene großen Kessel kochen heute vielleicht nicht mehr an ihren alten Plätzen, doch dieser Geist ist in jede warme Speise übergegangen, die einem Bedürftigen gereicht wird. Im nächsten Teil werden wir über die leiseste, geheimnisvollste und vielleicht eleganteste Form des Guten sprechen. Über jene wundersamen Orte, an denen jemand den anderen sieht und Geld lautlos hinterlassen wird. Die Almosensteine, also Sadaka-Töchter, und das Brot am Haken, also Askada-Ekmek. Auf ein Wiedersehen in der Eleganz des stillen Guten. Bleiben Sie auf der Route des Guten, an der Tafel der Barmherzigkeit.
Hände der Hoffnung.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Jede Landschaft hat ihren eigenen Klang. Manchmal verbirgt er sich im Wind der Wüste, manchmal in der Stille endloser Steppen und manchmal im tiefen Atem jahrhundertealter Wälder. Doch es gibt eine Region, deren Stimme nicht nur die Natur widerspiegelt, sondern zum Herzschlag ihrer Menschen geworden ist. Dort, wo sich Berge und Meer begegnen, wo sich der Morgennebel wie ein feiner Schleier über die Täler legt und der Regen die Erde unermüdlich nährt, beginnt das Leben im Rhythmus im Rauschen der Wellen, im tosenden Lauf der Bäche, im gleichmäßigen Takt der Hände auf den Teeplantagen und in den Stimmen, die über die Hochweiden hallen, erklingt dieselbe Melodie. Diese Melodie trägt einen Namen, die Kemenche des Schwarzen Meeres. Anatolien ist seit Jahrhunderten ein Ort, an dem sich Kulturen, Zivilisationen und Glaubensrichtungen begegnen. Jede Region hat ihre eigene Stimme, ihre eigene Farbe und ihren ganz besonderen Charakter entwickelt. Während Zentralanatolien mit den ruhigen Klängen der Barlama, die Ägäis mit den würdevollen Schritten des Sebek und Ostanatolien mit den tief berührenden Langliedern in Erinnerung bleibt, hat die Schwarzmeerregion ihre Lebensfreude, ihren Gemeinschaftssinn und ihre Energie den drei Seiten der Kemenche anvertraut. Zwischen den steilen Bergen und dem wilden Schwarzen Meer hat diese raue Landschaft ihre Menschen Geduld, Mut und Zusammenhalt gelehrt. Die Kemenche erzählt deshalb nicht nur von Musik, sie erzählt vom Leben selbst. Mit ihrem feinen und zugleich kraftvollen Klang weckt sie Erinnerungen an die Kindheit, an nebelverhangene Hochweiden und an die Freude ebenso wie an die Trauer der Menschen am Schwarzen Meer. Bis heute gehört sie zu den wichtigsten Symbolen des kulturellen Erbes dieser Region. Die Ursprünge der Schwarzmeer-Kemenche werden unterschiedlich erklärt. Unbestritten ist jedoch, dass sie sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem untrennbaren Bestandteil der regionalen Kultur entwickelt hat. Dieses kleine Instrument, das mit großer Geduld und handwerklichem Können gefertigt wird, besteht nicht nur aus Holz und Saiten. Es trägt die Erinnerungen, die Gefühle und das Leben der Menschen am Schwarzen Meer in sich. Ob bei Hochzeiten, auf den Hochlandfesten, bei gemeinschaftlicher Feldarbeit oder bei Trauerfeiern. Die Kemenche begleitet alle wichtigen Momente des Lebens. Mal erzählt sie von Schmerz, mal von Freude und bewahrt so den gemeinsamen Geist und das kulturelle Gedächtnis der Region von Generation zu Generation. Der Horon ist am Schwarzen Meer weit mehr als nur ein Volkstanz. Er ist ein Symbol für Zusammenhalt, Gemeinschaft und eine gemeinsame Lebensweise. Wenn sich die Menschen Schulter an Schulter im Rhythmus der Kemenche bewegen, spiegeln ihre Schritte die Wellen des Meeres, das Rauschen der Flüsse und den Wind wider, der über die Berge zieht. So bringt der Horon die enge Verbundenheit der Menschen mit der Natur und die Tradition gegenseitiger Hilfe auf eindrucksvolle Weise zum Ausdruck. Die Lieder des Schwarzen Meeres erzählen vor allem von Sehnsucht, Heimweh, Liebe und geduldigem Warten. Über Generationen hinweg haben sie die Gefühle der Menschen bewahrt, die ihre Heimat verlassen mussten oder fern von ihr lebten. Doch selbst die Melancholie dieser Lieder endet nie in Hoffnungslosigkeit. Denn die Menschen am Schwarzen Meer verstehen es, aus jeder Traurigkeit neue Hoffnung zu schöpfen. Deshalb sind die Kemenche und die Volkslieder, ganz gleich, wo auf der Welt Schwarzmeerbewohner leben, bis heute eine klangvolle Verbindung zur Heimat und ein gemeinsames kulturelles Band. Wenn vom Schwarzen Meer die Rede ist, darf auch der Tulum, der traditionelle Dudelsack der Region, nicht unerwähnt bleiben. Kemenche und Tulum sind die zwei Stimmen derselben Landschaft. Das eine Instrument erzählt seine Geschichten mit der Kraft des Atems, das andere mit der Eleganz des Bogens. Manchmal erklingen beide gemeinsam auf einem Fest. Manchmal erzählen sie in unterschiedlichen Tälern ihre ganz eigenen Geschichten. Doch beide tragen dieselbe Botschaft in sich, die Freude darüber, zu dieser einzigartigen Heimat zu gehören. Die Musik des Schwarzen Meeres spricht nur die Ohren an, sondern berührt vor allem das Herz. Eine Melodie der Kemenche erinnert an den Duft des Regens, an die salzige Brise des Meeres oder an die stillen, violetten Blumen, die auf den Hochweiden blühen. Wer ihr zuhört, begibt sich oft unbemerkt auf eine Reise in die eigene Vergangenheit, denn Musik gehört zu den stärksten Formen der Erinnerung. Auch wenn sich die Welt verändert und die Technik immer weiterentwickelt, lebt die Schwarzmeer-Kemenche weiter, dank der Handwerkskunst ihrer Meister und der Begeisterung der jungen Generation. Von den Wohnhäusern bis zu den Hochweiden, von Dorffesten bis zu den Horonkreisen ist dieses traditionsreiche Instrument bis heute fester Bestandteil des Lebens. Nicht nur durch seine Melodien, sondern auch durch die Erinnerungen, den Gemeinschaftssinn und die kulturelle Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft bleibt die Kemenche das lebendige Gedächtnis der Schwarzmeerregion. Auf unserer nächsten Reise folgen wir einer weiteren Stimme aus der Welt der türkischen Kultur, denn nicht allein die Vergangenheit bewahrt unsere Wurzeln, es sind die Klänge, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Je aufmerksamer wir diesen Stimmen lauschen, desto besser verstehen wir einander und desto tiefer erkennen wir den Reichtum unserer gemeinsamen Kultur. Bis wir uns in der nächsten Folge wieder begegnen, wünschen wir Ihnen, dass Ihr Herz stets von Musik erfüllt ist, Ihr Weg Sie zu neuen kulturellen Entdeckungen führt und Ihre Zukunft voller Hoffnung bleibt.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Highlights der türkischen Küche. Merhaba, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche. Heute berichten wir über die osmanische Palastküche. Bei den Osmanen spielten Fleischgerichte eine besondere Rolle. Besonders beliebt war Lammfleisch. Daneben wurde auch Ziegenfleisch verwendet. Bemerkenswert ist auch, dass Fleischgerichte häufig mit Früchten kombiniert wurden. Die Speisen wurden mit reichlich Butter und Gewürzen zubereitet, insbesondere mit Zimt. Die Grundlage der osmanischen Palastküche bildet die türkische Küche, geprägt von den Regeln und Traditionen der islamischen Kultur. Zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln gehörten Fleisch, Milch und Milchprodukte. Wie bereits erwähnt, war Fleisch eines der bedeutendsten Nahrungsmittel im Osmanischen Reich. Pilav, also Reis, galt als Hauptgericht und wurde bis zum Ende des 17. Jahrhunderts vor allem von den gesellschaftlichen Elite verzehrt. Da Reis in Anatolien kaum angebaut wurde, war er ein kostbares Gut. Er gelangte hauptsächlich aus Ägypten und dem Iran nach Istanbul. Reisende berichteten in ihren Tagebüchern, dass eine Mahlzeit bei den Türken als unvollständig galt, wenn kein Reis auf dem Tisch war. Neben Reis spielten auch Teigwaren eine wichtige Rolle. Für ihre Herstellung wurde hochwertiger Weizen verwendet. Süßspeisen nahmen in der osmanischen Küche einen besonderen Platz ein. Die Bäcker verwendeten häufig Honig anstelle von Zucker. Beliebte Süßspeisen waren verschiedene Brotspezialitäten, Gebäck mit Kirschen, Helva, Tavukgöse, Lokma, Baklava und Aschure. Außerdem wurden aus verschiedenen Früchten wie Melonen und Honigmelonen Marmeladen hergestellt. Ein besonderes Highlight der osmanischen Küche ist Hünkârbeğende, auf Deutsch Lammfleisch auf Auberginenpüree. Die Zutaten für das Lammfleisch sind 1 Kilo Lammfleisch gewürfelt, 2 Esslöffel Tomatenmark, 2 Esslöffel Paprikamark, 2 Knoblauchzehen geschält und zerdrückt, 2 Zwiebeln fein gehackt, 2 Lorbeerblätter, 2 grüne Paprikaschoten fein gehackt, 4 Tomaten in Scheiben geschnitten, 3 Esslöffel Butter, 1/2 Tasse glatte Petersilie fein gehackt, 1,5 Tassen heißes Wasser. Für das Auberginenpüree 4 große Auberginen,
eine Vierteltasse Butter, eine Vierteltasse Mehl, eine Tasse Milch, eine halbe Tasse geriebener Schafskäse oder Kaschar-Käse. Zur Zubereitung: Das Lammfleisch mit Tomatenmark, Paprikamark, Knoblauch und der Hälfte der Zwiebeln in einer Schüssel vermengen. Mit Salz und Pfeffer würzen, die Lorbeerblätter hinzufügen und alles abgedeckt etwa 6 Stunden im Kühlschrank marinieren. Die restlichen Zwiebeln in Butter anschwitzen, das marinierte Lammfleisch, die Paprika und die Tomaten hinzufügen. Zum Kochen bringen, anschließend die Hitze reduzieren und etwa 45 Minuten schmoren lassen, bis das Fleisch weich ist. Zum Schluss die gehackte Petersilie unterrühren. Für das Auberginenpüree die Auberginen grillen oder im Ofen backen, bis die Schale schwarz und das Fruchtfleisch weich ist. Anschließend abkühlen lassen, schälen und das Innere zerdrücken. In einer Pfanne die Butter schmelzen, das Mehl hinzufügen und kurz anschwitzen. Danach die Milch und das Auberginenmus einrühren. Etwa 6 bis 7 Minuten kochen lassen, in den letzten 2 Minuten den geriebenen Käse hinzufügen. Das Auberginenpüree auf 4 Teller verteilen und das Lammfleisch in der Mitte anrichten. Ein weiteres beliebtes osmanisches Rezept ist der osmanische Reis. Zutaten: 1 Kilo Hähnchen-Keulenfleisch in kleine Stücke geschnitten, eine Handvoll gekochte Maronen, 600 Gramm Reis, 80 Gramm Sonnenblumenöl, 600 Milliliter heiße Hühnerbrühe, 25 Gramm Butter, 5 getrocknete Aprikosen, 5 getrocknete Pflaumen, 115 Gramm Sultaninen, 115 Gramm balancierte Mandeln, 115 Gramm grob gehackte Walnüsse, 80 Milliliter Pflaumensaft, 2 Esslöffel Traubensirup, Salz und schwarzer Pfeffer. Zur Zubereitung: Die Hähnchenstücke im heißen Sonnenblumenöl bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren etwa 5 Minuten anbraten, mit Salz würzen und anschließend Pflaumensaft sowie Traubensirup hinzufügen. Weitere 4 bis 5 Minuten schmoren lassen und dann vom Herd nehmen. In einer anderen Pfanne die Butter schmelzen, die klein geschnittenen Pflaumen und Aprikosen hineingeben, Sultaninen, Walnüsse und Mandeln hinzufügen und alles etwa 5 Minuten anbraten. Danach die Mischung zum Hähnchen geben und etwas abkühlen lassen. Den Reis gründlich unter Wasser waschen, bis das Wasser nahezu klar ist, und anschließend abtropfen lassen. In einer großen Pfanne das Sonnenblumenöl erhitzen und den Reis darin unter ständigem Rühren 3 bis 4 Minuten anbraten. Danach das Hähnchen, die Früchtemischungen und die heiße Hühnerbrühe hinzufügen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Alles gut umrühren und bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Flüssigkeit vollständig aufgenommen wurde. Anschließend die Hitze reduzieren und den Reis weitere 5 Minuten ziehen lassen. Nach Belieben mit Esskastanien garnieren oder diese zum Schluss unterheben. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Sendereihe Highlights der türkischen Küche angelangt. Heute haben wir Ihnen die osmanische Palastküche vorgestellt. Wir hoffen, dass Ihnen diese kulinarische Reise gefallen hat und freuen uns darauf, Sie in einer weiteren Sendung mit neuen köstlichen Rezepten begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören! Highlights der türkischen Küche.
Gidelim mi şimdi? İkimiz gözden geriye bak. Bir oyun bir oyunca, biri çok sen biri korkak.
Korkak, başım omuzlarına ağır gelmiş ya. Bırak, bana büyük aşkını anlatma. Ne var? Kalbim paramparça. Korkak, başım omuzlarına ağır gelmiş ya. Bırak, bana büyük aşkını anlatma. Ne var senin oyuncağın kırıldıysa.
Meine Damen und Herren, Sie hörten ein Lied, gesungen von Gökhan Özen. Weiter geht es mit Elif Buse Doğan, Dualarım Seninle. Meine Damen und Herren, somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ali Warman und Hüseyin Bol moderiert. Am Mischpult war Recep Özdem. Die Regie hatte Serkan Oksal. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
dinleyer Türkiye'nin Ses Radyosu'yu.